Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. In Polen darf der Präsident zwar Gesetze vorschlagen, aber eigentlich hat er, ähnlich wie bei uns, vor allem repräsentative Aufgaben. Aber anders als in Deutschland wird der Staatschef in unserem Nachbarland direkt gewählt. Und bei der Wahl vor 2 Wochen gab es eine faustdicke Überraschung. Nicht der bisherige, eher liberale Amtsinhaber Bronisław Komorowski erhielt die meisten Stimmen, sondern ein junger EU-Abgeordneter, der 43-jährige konservative Andrzej Duda. Doch für beide reichte es nicht zur absoluten Mehrheit, deshalb kam es heute zur Stichwahl. Hier der Russland-kritische Landesvater, dort der erzkatholische Herausforderer. Vor gut 45 Minuten schloss das letzte Wahllokal in unserem EU-Partnerland. Nach ersten Prognosen liegt erneut Duda vorne mit 53%. Griet von Petersdorf berichtet.
Andrzej Duda riefen begeistert seine nationalkonservativen Anhänger. Die Musik war bombastisch. Doch der künftige Präsident von Polen ließ noch auf sich warten. Zunächst genoss er den Triumphzug durch die Menge. Vor allem möchte ich mich bei den Polen bedanken, bei all denjenigen, die zu den Wahlen gegangen sind und für den jeweiligen Kandidaten gestimmt haben. Der Staatspräsident Bronisław Komorowski von der liberalen Bürgerplattform räumte hingegen seine Niederlage ein. Wir haben es nicht geschafft. Das haben die Bürger eines freien Staates entschieden. Wir erkennen das Ergebnis an. Ich gratuliere meinem Konkurrenten. Bei der Stimmabgabe hoffte der bisherige Amtsinhaber Komorowski vermutlich noch. Und vermutlich wundert er sich auch immer noch angesichts seiner einst hohen Beliebtheitswerte über die Niederlage. Seinen Rückstand beim ersten Wahlgang konnte er nicht mehr aufholen. Ich kämpfe jetzt um jede einzelne Stimme, denn es kommt auf jeden an. Es hängt von jedem ab, ob Polen in Skandalen versinkt, ob Polen sich in der Welt lächerlich macht. Kritiker sagen, der nationalkonservative Andrzej Duda sei nur eine Marionette von Jarosław Kaczynski, einst streitbarer Premierminister, Hardliner, der stets Distanz zur EU und Deutschland forderte. Als Parteichef der PiS bestimmt er deren Politik also nach wie vor. Das hat die Wähler aber offensichtlich nicht davon abgehalten, mehrheitlich für Duda zu stimmen. 5 Jahre lang hat der Präsident nichts gemacht. Oder er hat nur so getan, als ob. Schluss mit den Betonköpfen. Wir haben genug. Wir sehen immer die gleichen Gesichter. Wir wollen den Wechsel. Wir wollen junge Menschen sehen. Vor allem aber gilt die Präsidentenwahl als richtungsweisend für die Parlamentswahlen im Herbst.
Ja, Grief von Petersdorf in Warschau, wie kommt es denn, dass der konservative und EU-kritische Herausforderer Duda die Präsidentenwahl für sich entscheiden konnte?
Da sind einfach eine Menge Fehler gemacht worden. Es sprach eigentlich viel für die Regierung. Die Wirtschaft lief gut, man hat Finanzkrisen überstanden, das Einkommen steigt und auch die Europameisterschaft im Fußball ist ganz gut gelaufen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen man beim Wahlkampf sehr gebremst war, sich nicht sehr viel Mühe gegeben hat. Das war etwas selbstgefällig und man hat eben nicht mitbekommen, dass schon sehr viele Polen unzufrieden waren mit der Regierung. Und das ist die Folge. Man hat sich einfach geirrt.
Was bedeutet dieses Wahlergebnis jetzt für die Regierungsarbeit in Polen?
Das Wahlergebnis bedeutet jetzt erst einmal Stillstand, weil jetzt kommt der Präsident von einer anderen Partei. Der wird von seinem Vetorecht Gebrauch machen. Und ansonsten würden jetzt die kommenden Monate sowieso von Wahlkämpfen bestimmt sein. Da wird sowieso nicht so sehr viel passieren. Und die PO wird natürlich jetzt alles versuchen, die Stimmverluste wieder wegzumachen und bei den Parlamentswahlen im Herbst wieder an die Macht zu kommen.
Vielen Dank an Griet von Petersdorf in Warschau für diese Einschätzung. Die Iren haben gestern einen großen Sprung gemacht in eine offenere Gesellschaft. Ihr Land hat Ja gesagt. Mit dem Yes zu Ehen homosexueller Paare hat das erzkatholische Irland nicht nur etwas im eigenen Land verändert. In Deutschland fühlt sich die Bundesregierung offenbar angestupst von der Ehe für alle. Das Thema ist nicht neu, doch es kommt Bewegung rein. Allerdings ist man hierzulande eher zu kleinen Schritten als zu großen Sprüngen bereit. Am Mittwoch wird das Bundeskabinett über mehr Rechte für homosexuelle Paare beraten. Um dem konservativen Regierungslager nicht zu viel abzuverlangen, aber nur in einer Light-Version. Axel Finkenwirth.
Jörg Jochens und Stefan Vogel freuen sich über die Entscheidung in Irland. Vor 4 Jahren haben sie sich vermählt und doch profitieren sie nicht von den gleichen Rechten wie eine heterosexuelle Ehe. Sie wünschen sich auch für Deutschland,
dass es endlich mal gleichgestellt wird in allen Punkten wie Adoption, Steuer und
einfach nicht nur die Pflichten gleichgestellt sind, sondern auch die Rechte.
Vermählt und doch nicht gleichgestellt. Die seit 2001 bestehende eingetragene Lebenspartnerschaft gibt homosexuellen Paaren in einigen Bereichen ähnliche Rechte wie heterosexuellen, nicht jedoch bei der Steuer und der Adoption. Das müsse sich ändern, fordert die Opposition. Die Union solle endlich ihre Blockadehaltung aufgeben.
Ganz klar, Angela Merkel kann das in Deutschland nicht mehr aussetzen. Wir brauchen die vollständige Gleichstellung. Gleiche Liebe verdient gleichen Respekt und selbstverständlich auch gleiche Rechte.
Wir fordern die volle rechtliche Gleichstellung. Das heißt also auch, das Adoptionsrecht muss gesichert werden. Und insofern sagen wir, mit der Öffnung der Ehe, mit dem Gesetzentwurf, den wir dazu vorgelegt haben, wäre die beste Möglichkeit, um die rechtliche Angleichung hinzukriegen.
In der kommenden Woche will die Bundesregierung über einen Gesetzentwurf von Justizminister Maas beraten. Er will weitere Angleichungen im Zivil- und Verfahrensrecht, im Wesentlichen kleinere Änderungen. Etwa wie die Möglichkeit einer Bescheinigung für homosexuelle Paare, die im Ausland eine Partnerschaft auf Lebenszeit eingehen wollen. Eine Bescheinigung, dass es in Deutschland keine rechtlichen Hindernisse dagegen gibt. Mehr lässt der Koalitionsvertrag aber derzeit nicht zu. Zur Wahrheit gehört momentan aber auch, in der Koalition mit CDU/CSU ist eine vollständige Gleichstellung leider nur schwer realisierbar. Im Koalitionsvertrag konnte man sich darauf nicht verständigen. Auch in der Union gibt es inzwischen Mitglieder, die sich für eine Gleichstellung homosexueller Partnerschaften aussprechen. Dennoch, die Mehrheit lehnt es ab und sagt, dafür müsse extra das Grundgesetz geändert werden.
Für uns gibt es nach den guten und richtigen Änderungen der letzten Jahre für eingetragene Lebenspartnerschaften momentan keinen Bedarf, das Grundgesetz zu ändern.
Jörg Jochens und Stefan Vogel wollen gleichberechtigt sein mit allen Rechten und Pflichten. Trotz der geplanten Verbesserungen, optimistisch sind sie nicht, dass sich grundsätzlich etwas ändern wird.
Und wir kommen zu einem weiteren Streitthema in der Koalition. Die Kontroverse über die NSA-Späh-Affäre spitzt sich zu. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
SPD-Generalsekretärin Fahimi hat dem Kanzleramt eine Frist gesetzt. Bis zur nächsten Sitzungswoche des Bundestages müsse klar sein, wie das Parlament Einsicht in die Listen mit den umstrittenen Suchbegriffen bekommen könne, sagte Fahimi der Bild am Sonntag. Daraufhin warf ihr der Unionsabgeordnete Stefan Mayer vor, die SPD versuche, in der Regierung Opposition zu spielen. Russland erhöht den Druck auf regierungsunabhängige Organisationen. Ungeachtet internationaler Kritik setzte Präsident Putin ein umstrittenes Gesetz in Kraft. Damit kann die Staatsanwaltschaft solche Organisationen, sogenannte NGOs, für unerwünscht erklären und auf eine schwarze Liste setzen. Bürgern, die mit ihnen zusammenarbeiten, werden Strafen angedroht. Kritik kommt von den USA, der EU und von Menschenrechtlern.
Jetzt ist es amtlich. Das Gesetz, mit dem Präsident Putin die Arbeit internationaler Nichtregierungsorganisationen in Russland einschränkt. Das Gesetz, das mit nur 3 Gegenstimmen der russischen Duma verabschiedet wurde, ermöglicht es den Behörden, diese Organisationen ohne Vorwarnung auf eine schwarze Liste zu setzen, falls sie nach deren Ansicht eine Bedrohung für die Sicherheit des Staates darstellten. Außerdem droht es Bürgern, die sich mit solchen sogenannten unerwünschten Organisationen einlassen, mit hohen Geldstrafen oder sogar mit Gefängnis, erklärt Sergei Nikitin von Amnesty International. Schritt für Schritt wird die Meinungsfreiheit in diesem Land erstickt. Das Leben für Menschenrechtsaktivisten und jene, die die Menschenrechte in diesem Land schützen, wird jetzt noch schwieriger werden. Denn sie werden jetzt damit zu tun haben, sich selbst zu schützen. So können sie nicht ihre eigentliche Arbeit machen. Und ich glaube, das ist genau der Plan des Kreml. Mit Aktionen wie dieser, der sterbende Schwan in Ketten, hatten Menschenrechtsorganisationen bereits Anfang des Jahres auf die zunehmende Einschränkung der Rede- und Meinungsfreiheit in Russland hingewiesen und die Menschen wachrütteln wollen.
Im südostasiatischen Flüchtlingsdrama ist ein Massengrab entdeckt worden. Wie die Polizei in Malaysia bekannt gab, wurden bei Padang Besar an der Grenze zu Thailand etwa 100 verscharrte Leichen gefunden. Nach ersten Ermittlungen waren es Mitglieder der muslimischen Minderheit der Rohingya, die aus Myanmar geflüchtet waren. Viele von ihnen werden von Schleppern gefangen gehalten, bis ihre Familien für die Weiterreise bezahlen. Der Internetversandhändler Amazon versteuert seine deutschen Gewinne seit Mai nicht mehr in Luxemburg, sondern in Deutschland. Das sagte ein Sprecher der Süddeutschen Zeitung. Offen blieb aber, um welche Summen es geht. Nach Einschätzung von Kritikern investiert Amazon einen Großteil seiner Einnahmen wieder, sodass nur geringe Gewinne anfallen. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob Steuerdeals mit Staaten wie Luxemburg legal sind. In seiner Pfingstpredigt hat der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz Marx zu Toleranz und Offenheit aufgerufen. Die Kirche könne und solle zeigen, dass Vielfalt bereichere, sagte der Kardinal im Münchner Dom. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, rief in seiner Pfingstpredigt Reformer und Konservative in der Kirche auf, stärker aufeinander zuzugehen.
Dieses wunderschöne Panorama von Cannes weckt Sehnsüchte. So einige wären jetzt wohl gerne dort, an der Côte d'Azur, erst recht in dem glamourösen Treiben des Filmfestivals zwischen den Schönen und Reichen. So glanzvoll dieses Bild wirkt, so wenig hat es zu tun mit den Orten, die Menschen verlassen, um in Europa ein neues Leben beginnen zu können. Es hat nichts zu tun mit Flüchtlingen, die Cannes wohl kaum zu sehen bekommen, dafür aber den trostlosen Alltag grauer französischer Vororte. Doch heute Abend verbinden sich Glitzerwelt und Realität. Denn beim Wettbewerb in Cannes gewann der gesellschaftskritische Beitrag Dipan die Goldene Palme. Eine dramatische Geschichte über Migranten in Paris. Matthias Wert.
Ein Flüchtlingsschicksal in Frankreich, beispielhaft für so viele. Dipan kommt aus Sri Lanka, genau wie Yalini und die 9-jährige Ilayal. Die drei kannten sich vorher nicht, täuschen aber vor, eine Familie zu sein, um unbehelligt flüchten zu können. Sie können die Sprache nicht, aber Ilayal muss zur Schule gehen. Sie fürchtet sich dort. Ich möchte nicht hierbleiben, sagt sie. Dipan beschwört sie, ihre Tarnung nicht zu gefährden. Vergiss nicht, wir Erwachsenen müssen arbeiten gehen und du musst in der Schule Französisch lernen. Lerne so zu sprechen wie die anderen Kinder. Sonst werden sie uns zurückschicken. Willst du zurück? Willst du das? Sie versuchen miteinander klarzukommen und ein neues Leben aufzubauen. Sie leben in einer schäbigen Sozialwohnung in den Banlieues. Die Gewalt, vor der sie eigentlich geflohen sind, holt sie hier wieder ein. Immer wieder stehen sie kurz vor dem Scheitern, sind einsam. Eindrucksvoll, ohne falsches Pathos, zeigt der Film von Jacques Audiard, wie schwer es für Flüchtlinge ist, in der Ferne heimisch zu werden. Die Überraschung heute Abend war riesengroß, als die Juryvorsitzenden, die Gebrüder Joel und Ethan Coen, die eher für schrägere Filme als für Sozialdramen stehen, den Preisträger verkündeten. Kaum jemand hatte vorher mit dieser Entscheidung gerechnet, ein politisches Statement. Ethan Coen sagte, alle in der Jury seien hingerissen gewesen und die Entscheidung sei sehr schnell gefallen. Regisseur Jacques Audiard war mit seinen Hauptdarstellern gekommen.
Merci, merci, merci infiniment. Je suis très touché.
Ich bin sehr gerührt. Ich wusste, dass mich das bewegen würde. Und einen Preis von den Coen-Brüdern zu bekommen, das ist etwas ziemlich Einmaliges. Die Filmfestspiele sind mit einem Gewinnerfilm zu Ende gegangen, der genau das Gegenteil der Glitzer- und Glamour-Welt von Cannes zeigt.
Und von den Siegern in Cannes zu denen in der Fußball-Bundesliga. Der SV Darmstadt 98 ist nach 33 Jahren wieder erstklassig. Mehr dazu von Judith Rakers.
Darmstadt besiegte St. Pauli mit 1:0. Als Tabellenzweiter hinter Ingolstadt machten die Hessen damit ihren Aufstieg perfekt. Gleichzeitig gelang dem Verein als siebtem Club der Durchmarsch von der dritten Liga ins Oberhaus.
Um 17.20 Uhr ist eine der größten Überraschungen im deutschen Profifußball der letzten Jahre perfekt. 2014 ist Darmstadt 98 noch Drittligist. In der kommenden Saison spielen sie in der ersten Liga. Der Durchmarsch durch die Zweitklassigkeit ist geschafft.
Ich kann kaum mehr reden. Wir haben Unglaubliches geschafft. Sie haben immer dran geglaubt. Und jetzt ist es soweit. Du spielst in der ersten Liga, Junge.
Tobias Kempe erzielt den 1:0-Siegtreffer gegen St. Pauli. Darmstadt stellt eine Mannschaft ohne große Stars und arbeitet mit einem Mini-Etat von etwas mehr als 5 Millionen Euro. Vielleicht ist auch so der Überschwang des Jubels, selbst in den Kneipen vor dem Stadion, erklärbar.
Erste Liga, Darmstadt 98, hat niemand daran geglaubt, wir auch nicht. Jetzt sind wir da und jetzt wird erstmal gefeiert, 5 Tage lang.
Darmstadt bejubelt den 3. Erstliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte. Nächste Saison kommen die Bayern und Lokalrivale Eintracht Frankfurt.
Dritter in der 2. Liga ist der Karlsruher SC, der 1860 München mit 2:0 bezwang. Er geht damit in die Relegation gegen den Hamburger SV. Die beiden Spiele werden am 28. Mai und 1. Juni ausgetragen. Huub Stevens wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart nicht verlängern. Stevens sehe seine Rettungsmission als erfüllt an, erklärte Sportvorstand Dutt im Sender Sport 1. Einen Nachfolger nannte er nicht. Ein Trainerwechsel steht offenbar auch beim FC Schalke 04 bevor. Nach übereinstimmenden Medienberichten trennt sich der Club von Trainer Roberto Di Matteo. Nach dem 0:2 gestern beim Hamburger SV war Schalke auf den 6. Platz abgerutscht. Zum Abschluss der Bundesliga-Saison hat der FC Bayern München die deutsche Meisterschaft gefeiert. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat sowohl das Frauen- als auch das Männerteam den Titel geholt. Auf dem Rathausbalkon präsentierten sie den mehr als 15.000 Fans ihre beiden Schalen. Es ist das erste gemischte Double in der Geschichte des deutschen Profifußballs.
Es gewinnt zwar ein Silberpfeil, gefühlt aber der falsche. Ich habe viele Rennen angeführt und dann ist das Auto kaputt gegangen, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Lewis Hamilton startet von der Pole Position, verteidigt die Führung und dominiert dieses Rennen fast bis zum Schluss. Nach diesem Unfall, wenige Runden vor der Zielflagge, führt das Safety Car das Feld wieder zusammen. In dieser Phase beordert Hamiltons Team ihn zum Reifenwechsel. Deswegen verliert er die Spitzenposition. Weil sich seine Konkurrenten den Boxenstopp ersparen, bleiben sie vor Hamilton. Der kommt nicht mehr an ihnen vorbei und muss sich am Ende mit Rang 3 zufrieden geben. Es gewinnt Nico Rosberg vor Sebastian Vettel. Rosberg macht mit dem heutigen Sieg Boden in der laufenden WM-Wertung auf Hamilton gut.
Bleibt uns noch der Geburtstag einer Dame, genauer gesagt einer Göttin oder noch genauer der Göttin. So wird er nämlich genannt, der Citroën DS. Das Kultautomobil, dem die Franzosen heute in Paris unter anderem auf den Champs-Élysées huldigten, rollt nun seit 60 Jahren auf Erden. Wobei eine Göttin wohl eher himmlisch gleitet, bei wunderbarem Wetter. Sam Plöger, ist uns denn himmlisch gutes Wetter morgen zum Feiertag auch vergönnt?
Pina, ich würde da sehr vorsichtig sein und sagen, nein, mutmaßlich für viele nicht. Es gibt mehr Schauer als heute, es gibt eine ganze Menge Wolken. Es gibt aber auch immer freundliche Abschnitte. Die sehen vielleicht nicht ganz so schön aus wie das hier heute. Harzgerode sah wunderbar aus und morgen wird man wieder mal häufiger den Regenschirm brauchen. Auch übrigens die kleineren Leute, die dann hier so ein entsprechend maßgeschneidertes Gerät nutzen können. Herzlichen Dank an Sali Dinscher für dieses, wie ich finde, sehr nette Foto. Wir gucken auf die Isobahnkarte. Und da sehen Sie hier im südlichen Skandinavien ein Tief. Und das liegt mit seiner Front eben quer über uns. Morgen Vormittag die ersten Schauer im Westen. Einzelne reichen dann über Hessen und Thüringen schon bis Westsachsen. Ansonsten gibt's die sonnigen Abschnitte. Nachmittags zieht die Front weiter. Mit der Sonneneinstrahlung sind dann Schauer und auch Gewitter möglich. Dahinter noch einzelne Schauer. Der Südosten Bayerns, seit Tagen die Regenregion, kommt dann ein bisschen besser weg. Mit 17 bis 22 Grad ist es noch ziemlich warm. Im Nordwesten nur noch 12 bis 14. Und die Aussichten zeigen wechselhaftes Geschehen. Mit sonnigen Abschnitten am Dienstag und Mittwoch. Meist bleiben wir unter der 20-Grad-Marke. Also Pina, mit diesen Aussichten sage ich erstmal frohen Pfingstmontag.
Danke, ebenso Sven Plöger. Ja, das waren die Tagesthemen vom Pfingstsonntag. Hier folgt dem Kinofestival im Ersten der Film Schreibe mir, Postkarten nach Copacabana. Die nächste Tagesschau kommt gegen 10:50 und zu den Tagesthemen vom Pfingstmontag begrüßt Sie morgen Thomas Roth. Einen schönen Feiertag. Gute Nacht.